Ja, in der Tat aus Berlin, Professor für Neue Geschichte. Und das ist natürlich schon mal ganz drohend, aber ich verspreche, mich kurz zu halten, aber ich würde mir ja nicht trauen, solchen Versprechungen soll man Professor nicht trauen. Da ist also wirklich schon ein radikalen Erlass sozusagen notwendig. Ich komme aber auch wie Herr Kamrath und auch wie Frank Behrens aus Bremerhaven und da sehen Sie, dass es eine Bremerhaven-Verschwörung gibt. Im Unterschied zur Bielefeld-Verschwörung gibt es aber Bremerhaven wirklich. Und ganz aufrichtig, wir sind da ganz aufrichtige Fischköpfe sozusagen dazu. Okay, man hat mich gebeten zu reden und ich verspreche, das kurz zu machen. Naja, Versprechungen sind Versprechungen. Über Radikalerlass und Berufsverbote eine zeithistorische Einordnung. Historische Einordnung heute am 17. März, hat noch keiner hingewiesen, sollte eigentlich unser Staatsfeiertag sein. Erinnert an den 17. März 1848. Das ist notwendig, denn das waren nicht die ersten Radikalen, das waren in der Tat die Hexen, aber immerhin, es waren Radikale, die unsere Demokratie gegründet haben und die auch dann vom ersten radikalen Erlass betroffen waren. 1848 war der erste radikalen Erlass. Der zweite Radikalenerlass geschah am 7.4.1933 durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Es sah die Entlassung von Juden und von Beamten nicht-arischer Abstammung und solchen vor, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltslos für den nationalen Staat eintreten. Das dritte Berufsverbot war, über das wir die ganze Zeit schon geredet haben. Es hieß, dass der nicht in das Beamtenverhältnis berufen werden darf, oder nur der berufen werden, der Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Wer das nicht tut, wer sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellt, selber verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt oder einer Organisation angehört, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, sollte dagegen gar nicht erst eingestellt werden. Darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen und man hatte fast den Eindruck, das sei Geschichte. Nein, ist es aber nicht. Der Radikalenerlass ist nicht Geschichte, der Radikalenerlass ist Gegenwart. Der Radikalenerlass gehört auf jeden Fall zur unbewältigten Vergangenheit der BRD und, wie wir jetzt wohl auch erfahren haben, der GEW. Auch der GEW hat, die GEW hat eine unbewältigte Vergangenheit. Warum? Ein kurzer historischer Überblick. Im Zuge der sogenannten Regelanfrage, ein wunderschöner Begriff, Regelanfrage, beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern für Verfassungsschutz. Diese Regelanfrage ist übrigens bis 1991 noch im Freistaat Bayern durchgeführt worden. Bis 1991 und auch danach müssen die Bayern angeben auf einen Fragebogen, wenn sie in den Staatsdienst wollen, ob sie unter anderem einer Massenorganisation der früheren DDR angehört haben. Nun stellen Sie sich mal vor, Frau Merkel würde sich da bewerben in Bayern, was da wohl passiert ist und so weiter. Wir sollten sie vielleicht als Bündnisgenossin werben. Insgesamt sind, stütze mich jetzt auf die Zahlen, 1,4 Millionen Bürger des demokratischen Rechtsstaates Bundesrepublik überprüft worden. Gegen 11.000 wurde ein Verfahren eingeleitet. Über weit über 1.000 wurde ein Berufsverbot verhängt. Dieses Verbot verstieß, haben wir noch nicht so ganz gehört, gegen nationales und internationales Recht. Letztes ist dem Rechtsstaat Bundesrepublik durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte am 26. September 1995 bescheinigt worden. Der Gerichtshof entschied, dass die Entlassung einer Lehrerin, welche der nicht verbotenen DKP angehört hat oder angehört haben soll, gegen die Entlassung gegen die Artikel 10 und 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen hat. In ihnen wird, wie übrigens in den Artikeln 5 und 8 des Grundgesetzes, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewährleistet. Das war Unrecht und dieses Unrecht ist nicht wieder gut gemacht worden. und die von den Berufsverboten betroffenen Damen und Herren, nicht nur GEW, andere auch, sind nicht entschädigt worden. Und ich höre mit Zufriedenheit, das wollte ich nämlich auffordern, dass das doch jetzt zumindest gefördert wird. Doch damit war das alles auch noch nicht vorbei, denn der Radikalerlass ist faktisch auch auf die Bürger der früheren DDR ausgedehnt worden, die nicht in den Staatsdienst der Bundesrepublik übernommen worden sind, weil sie, Zitat, verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt hätten, indem sie dem Unrechtsstaat DDR im Allgemeinen, der Staatssicherheit der DDR im Besonderen gedient hätten. Dies wurde aber nicht durch eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz, sondern bei einer Behörde nachgewiesen, die ebenfalls, wie auch der Verfassungsschutz, nicht im Grundgesetz erwähnt wird. Sie wird immer noch nach ihrem ersten Leiter und morgigen Präsidenten Gauck-Behörde genannt. Nach dem Willen von Joachim Gauck, und der Herr Sommer wird ihn ja morgen wählen, schön, nach dem Willen von Joachim Gauck sollten auch die Bewohner der alten Bundesrepublik überprüft werden, beziehungsweise, wie der Volksmund sagte, gegaukt werden. Dazu ist es nicht gekommen, und das ist vielleicht für Herrn Sommer ganz gut. Stattdessen sind sowohl die Bürger der alten wie der neuen Bundesrepublik einem altneuen radikalen Erlass unterworfen worden. Das ist der vierte radikalen Erlass. Er wird nach der Jugendministerin Christina Schröder inoffiziell Schröder-Erlass, offiziell dagegen Demokratie-Erlass, fantastisch, genannt. Frau Schröder hat, das ist noch nicht erwähnt worden, sollte aber, im vorletzten Jahr bekannt gegeben, dass fortan nur solche Organisationen zu fördern sind, die sich bei ihrer Bekämpfung des Rechtsextremismus verpflichten, nicht mit solchen zusammenzuarbeiten, die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingeschätzt werden, weshalb sie nicht die Gewähr dafür bieten, sich jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzusetzen. Das ist auch ein radikaler Erlass. Na, also das wird ja auch mitfordern, quasi dazu. Das ist absolut sicherlich. Zum dritten Punkt, der Radikalerlass weist aber darüber hinaus auf einen Strukturfehler der Bundesrepublik hin, der dieser Fehler ihren demokratischen Bestand bedroht hat und immer noch bedroht. Und hier muss man etwas radikaler werden oder sein und an die Wurzeln gehen. Was ist die Wurzel? Was ist die Wurzel des Radikalerlass? Die Wurzel ist das Prinzip oder das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland, eine wehrhafte Demokratie zu sein. Wehrhafte Demokratie. Ein Begriff, der von Karl Löwenstein kommt, aber ich muss in die Details nicht gehen. Wehrhaft gegen wen? Gegen den Totalitarismus. Nun fragen Sie mich bitte nicht, was Totalitarismus ist. Ist nämlich Schwachsinn. Alle Totalitarismus-Theorien konnten durch die empirische Forschung nicht bestätigt werden. Sehr richtig. Nein, die Steigerung ist eine Ideologie, und zwar eine sehr gefährliche Ideologie. Was der Inhalt dieser Ideologie der Totalitarismus-Theorien, dass sich faschistische und kommunistische Staaten ähneln oder gleich seien. Faschismus gleich Kommunismus, Rot gleich Braun. Im Verständnis der Bundesrepublik und der wehrhaften Demokratie werden aber jetzt nicht Staaten gleichgesetzt, sondern links und rechts, und suggeriert, dass die Demokratie immer nur von links und rechts bedroht wird und überwunden wird und niemals von oben und aus der Mitte der Gesellschaft, wie das in der Weimarer der Fall gewesen ist. Nämlich 1930 war die Weimarer schon keine funktionierende parlamentarische Demokratie mehr, weil Zentrumsmensch Zentrum, Brüning, regierte ohne Parlament. 1932 war es eigentlich nur eine Präsidialdiktatur unter Papen und Schleicher wollte eine Militärdiktatur. Alle sind offensichtlich nicht extremistisch, linksextremistisch schon gar nicht sozusagen dazu. Diese Ideologie, die Totalitarismus-Ideologie, wurde allerdings in das Grundgesetz eingefügt, Sicherlich, es wurde erwähnt, und das ist so die Illusion, die wir in Marburg hatten, dass es dort einige antifaschistische Möglichkeiten gibt im Grundgesetz. Aber die Staatsideologie und der Grundgedanke des Grundgesetzes ist die Totalitarismus-Theorie, nämlich die Vorstellung, dass die Demokratie immer von links und rechts zerstört wird und nicht, wie ich eben sagte, auch von oben und aus der Mitte der Gesellschaft. Hinzu kommt, dass der Kernbegriff, der andere Kernbegriff des Grundgesetzes, freiheitlich-demokratische Grundordnung, nicht positiv definiert wurde, sondern negativ durch die Abgrenzung von irgendwelchen totalitären Bestrebungen oder auch Bewegungen. Der Verfassungsrechtler Gerhard Leibholz, selber übrigens ein Verfolgter des NS-Regimes, definierte den Totalitarismus als negatives Gegenbild zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und in den Kommentar von Mauns Düring, Herzog Scholz, Herzog war Präsident, Mauns war der Faschist und der Berater von der DVU. In diesem Kommentar heißt es, dass die im Artikel 18 erwähnte freiheitlich-demokratische Grundordnung als Gegenposition zum Totalitarismus zu verstehen sei. Und dies verpflichtet den Staat dazu, alle auf den Totalitarismus abzielenden Bestrebungen von vornherein zu verhindern. Das ist die Wurzel des radikalen Erlasses. Allerdings wurde unter Totalitarismus vornehmlich der Kommunismus verstanden. Und auch hier mit bemerkenswerter Offenheit im Kommentar zum Grundgesetz, und ein Kommentar zum Grundgesetz ist nicht irgendwas, sondern er schafft gewissermaßen Recht, heißt es, ich zitiere mal, blickt man auf die erlebte Vergangenheit und die erlebte Gegenwart jenseits der Mauer, ja, die sollten wir immer geschickt werden, und des Todesstreifens, so wird eigentlich unmittelbar einsichtig, was alles aber auch nur zum Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes gehört. Das ist Juristendeutsch, kann man aber einigermaßen noch erahnen, was gemeint ist, nämlich, dass die Totalitarismus-Ideologie eine vornehmlich und primär antikommunistische Stoßrichtung hatte. Dies ist von einigen auch betont worden, auch von Gesine Schwan, ich wollte sie unbedingt zitieren, aber es reicht die Zeit nicht. Ich erinnere nur kurz, dass der Antikommunismus die Außenpolitik der Bundesrepublik geprägt hat, etwa dass im März 1952 das Wiedervereinigungsgebot von Stalin natürlich abgelehnt wurde, was wollten wir denn wiedervereintes Deutschland haben, dass man keine diplomatischen Beziehungen haben durfte, aufgrund der Hallstein-Doktrin, und dass die DDR natürlich immer die sogenannte DDR oder auch schlicht die Zone war. Die Innenpolitik, der Osten ist noch schlimmer, aber das kam erst noch. Da waren die Ossis noch nicht Ossis, da ging es denen noch gut sozusagen. Das hat sich aber alles sozusagen noch geändert. Antikommunismus in der Innenpolitik, auch hier wurde es eben erwähnt, das KPD-Verbot. Und ich rate jeden, der heute nach Verboten, Parteiverboten ruft, sich mal das KPD-Verbot anzusehen. Na, mal das Verbot anzusehen. Denn das KPD-Verbot war unbedingt, das SRP-Verbot war an sich sozusagen nur die Staffage für das wirklich schon 52 intendierte KPD-Verbot. Wenn man dann nun, ich nehme nur einige Sachen, da wurde der KPD vorgeworfen, eine Untergrabung der inneren natürlichen Autorität und damit der Legitimation der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie haben hier zitiert aus Ihren Bescheiden bei dem radikalen Erlass, das kommt hier schon her. Hier ist es sozusagen Ähnliches sozusagen. Dann wurde der KPD ein grundsätzlicher Gegensatz zur Politik der drei Westmächte vorgeworfen. Das geht natürlich auch nicht. Und dann, und das erinnert mich schon an Christina Schröder, nicht der freiheitlichen demokratischen Grundordnung mit der nötigen Achtung begegnet zu sein. Nötigen Achtung, ja, also binden Sie sich mal einen Schlips um, wenn Sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung sehen, sozusagen dazu. In der Bildungspolitik, ja, wir gucken mal rum, sind ja nun auch schon in Ehren ergraute dort, vielleicht erinnern sich noch einige, jedenfalls als Schüler, die Empfehlung zur Ostkunde von 1956. Da wurde aber massiv gesagt, erstens, dass jetzt alles kommunistisch ist und zweitens, dass wir natürlich das alles wiederhaben wollen. Und nicht nur das, was wir hatten, sondern möglichst auch ein bisschen mehr. Nicht ganz nach Stalingrad. Das wollten wir nun in der Tat nicht wiederhaben. Dann auch die Totalitarismus-Empfehlungen der Kultusminister der Länder von 1962, die sind Richtlinien für die Behandlung des Totalitarismus im Unterricht. Und hier wurde dekretiert, dass Faschismus gleich Kommunismus sei, dass sie sich bekämpft haben, sei aber unbedeutend, man müsse doch sehen, was wichtig ist. Und der Faschismus sei natürlich tot, der Kommunismus dagegen höchst lebendig. Nun ist das alles nicht hingenommen worden. Ich muss mal auch mal was Positives über Lehrer sagen. Fällt mir schwer, aber nun gut, sind ja so einige da. Aber das ist natürlich dann im Unterricht auch nicht immer so behandelt worden. Und dann haben wir an den Universitäten, ich wurde eben in Marburg, war ich auch dabei, ja nur auch entdeckt, dass das mit der Totalitarismus-Doktrin oder Ideologie so nicht so das Tollste sei, so gelbe Sahne, und haben doch mehr von Faschismus gesprochen und über Faschismus geschrieben. Ich zum Beispiel, kurz gesagt, an die Stelle des verordneten Antitotalitarismus, Staat ein, sollte ein gewollter Antifaschismus treten. Und das war in der Tat gefährlich für das Staatsverständnis und für die Staatsideologie der Bundesrepublik. Karl-Dietrich Bracher, der gerade 90 geworden ist, hat das folgendermaßen ausgedrückt, und ich lese doch das Zitat mal vor. Der Totalitarismus von links und rechts war die grundlegende Erfahrung der Bundesrepublik Deutschland. Und daraus folgte, dass das Selbstverständnis der Zweiten Deutschen Republik auf einem offenen Demokratiebegriff beruhte und sich Verfassungsinstitutionen schuf, die gegen totalitäre Tendenzen schützen sollten. Vor diesem Hintergrund musste es von schwerwiegender, das Selbstverständnis der Bundesrepublik treffender Bedeutung sein, wenn der Totalitarismusbegriff in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion durch den Faschismusbegriff ersetzt wurde. Die Folgen sind unübersehbar. Denn hier geschah zugleich ein allmählicher Abbau jener Hemmungen und Schutzvorkehrungen der wehrhaften Demokratie, die Staat und Gesellschaft vor neuen Polarisierungen und extremen Ideologisierungen bewahren sollten. In diesem Kontext, in diesem Gegensatz gehören die radikalen Erlasse und dann vor allen Dingen die Renaissance der Totalitarismus-Ideologie, die sich vor allen Dingen dann erstaunlicherweise nach dem Untergang dessen, was sich kommunistisch geschimpft hat, andeutete. Was sich änderte, war nur die Begrifflichkeit. Statt Radikalismus, Extremismus. Man erkannte, dass radikal doch eigentlich nicht so schlecht ist. Das heißt, es sind ja nur einige auch des lateinisch mächtigen Lehrer dabei, an die Wurzel gehen. Und das kann doch nicht böse sein. Folglich beschloss der Verfassungsschutz, einen neuen Begriff, nämlich den Extremismusbegriff. Und hat das nicht nur in den wunderbaren Verfassungsschutzberichten, die sich lesen wie Grimms Märchen, ja, schön dargestellt, sondern auch durchgesetzt, und zwar mit Hilfe von offiziellen und inoffiziellen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, darunter auch einige liebe, nette Kollegen, Professoren. Das ist ein sehr merkwürdiger Vorgang, der auf das Rechts- und Verfassungsverständnis der Bundesrepublik, wo doch die Forschung und die Lehre frei sein soll, ein etwas merkwürdiges Licht wirft. Und für die, die sicherlich jetzt unter Ihnen sind, vom Verfassungsschutz einen herzlichen Gruß. Sie können das aufschreiben und auch wenn Sie, ich kriege aber immer noch einen Schock, die trifft man eben auch da, die outen sich auch, die Schlapphüte, und sagen, ich bin ein Demokratielotse. Wenn man also über rechts ist, dann sitzt da jemand plötzlich im Verfassungsschutz und sagt, was machen Sie denn hier? Wollen Sie denn mich beobachten? Nein, sagt er, ich bin Demokratielotse. Das ist doch höchst sehr schön sozusagen dazu. Da sind wir nun beim Extremismus. Was ist Extremismus? Ja, ich weiß es auch nicht, weil es ihn ja gar nicht gibt, aber es ist folgendermaßen konstruiert worden. Es wurde gesagt, extrem ist schlecht, weil schlecht extrem ist. Extrem ist schlecht, weil schlecht extrem ist. Und da frage ich mich immer, ob Bergsteiger und andere Extremsportler, die Extremsportarten machen, Extremisten sind. Müssen sie ja, das ist wirklich extrem. Extrem ist schlecht. Wir müssen uns auch die Begrifflichkeit überlegen. Warum ist extrem schlecht? Extrem ist zweitens etwas, was irgendwie von der Mitte abweicht. Doch wie von der Mitte, Wir sitzen schon sehr weit von der Mitte entfernt und so weiter, wird nicht gesagt. Und auch nicht wird gesagt, ob die Mitte immer gut ist. Eine mittelmäßige Examensarbeit ist keine gute, jedenfalls nicht bei mir. Das muss ich schon mal sagen. Extremismus, und ja, eigentlich ist es lustig, aber es ist furchtbar ernst, gibt es gar nicht, ist eine Legende, eine Logie. Und seine vermeintliche Existenz wird folgendermaßen nachgewiesen. Einmal durch die Identifizierung von extremistisch mit antidemokratisch. Und in diese Falle sind viele gegangen. Aber es ist die Frage zu stellen, ob alle Extremisten Antidemokraten und alle Antidemokraten Extremisten waren und sind. Linke mögen als Extremisten dargestellt werden, aber damit sind sie keineswegs Antidemokraten, sondern ganz genau das Gegenteil. Und rechte Antidemokraten in der Mitte, oder wie in der Wahlpolitik die Herren Reichskanzler, die ich immer erwähnt habe, waren zweifellos keine Extremisten, aber Antidemokraten. Zweitens der Hinweis, und das ist immer noch in den Schulbüchern zu finden, allerdings nicht in dem, was ich geschrieben habe, natürlich nicht, mit dem Hinweis auf den Untergang der Wahlpolitik, die sagte schon bekanntlich, von den linken und rechten Extremisten zerstört werden soll. Und da frage ich immer ganz verdutzt, ja, ist denn Ernst Thälmann 1933 Vizekanzler geworden? Müsste doch eigentlich sozusagen dazu. Nee, das war aber Papen vom Zentrum. Das Tollste ist, und ich habe leider, so, obwohl ja so viele Didaktiker hier sind, keine Tafel dabei, wird die Existenz des Extremismus von Extremismusforschern wie dem sehr geschätzten Herrn Kollegen Jesse, das ist aber ernsthaft, durch das Zeichnen von Halbkreisen dargestellt werden, Halbkreis, die sich zu Hufeisen mutieren und dann berühren sich die Extreme, oder Doppelkreisen, da sitzen die Demokraten im inneren Kreis und umgeben lauter Extremisten. Das ist der letzte Schrei der Politologie und wird sozusagen weiter dargeführt sozusagen dazu. Es ist, nein, und das ist ernsthaft und das wird massiv durchgesetzt quasi, auch von Frau Schröder. Extremismus ist aber kein Rechtsbegriff. Er taucht weder im Radikalismus natürlich auch nicht, weder im Grundgesetz noch überhaupt in irgendeinem Gesetz auf, weshalb seine Anwendung keine juristische Konsequenzen haben dürfte. Vor allem nicht vor dem Verfassungsschutz. Nur nebenbei sozusagen gelabelt werden als Extremist, ja, warum nicht und so weiter dazu. Aber das ist ja kein Kosewort. Nämlich, und auch nur die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, er wird ja immer noch angefragt, wenn da steht, nee, der Wippermann, der ist aber Linksextremist und so weiter, dann kann es durchaus sehr problematisch sein. Rechtlich ist allerdings, dass Personen und Organisationen und nur Personen und Organisationen, die als verfassungsfeindlich eingeschätzt werden, vom Verfassungsschutz beobachtet werden können. Ist eine schleichende Landnahme des Verfassungsschutzes, der immer mehr beansprucht hat, wie gesagt, jetzt auch noch die Lehre tätig zu werden und dann eben durch diese katastrophalen Fehlleistungen erst wohl uns bewusst geworden, welchen Schwachsinn, gefährlichen Schwachsinn wir mit dem Verfassungsschutz hier haben. Eine als verfassungsfeindlich bezeichnete Partei im Sinne des Grundgesetzes, der eine fundamentale Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates nachgewiesen wird oder werden kann dann auf Antrag des Bundestages, des Bundesrates und der Bundesregierung vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft und verboten werden. Meines Erachtens höchst problematisch. Das zeigt nicht nur das KPD-Urteil, sondern es zeigt auch, dass das Bundesverfassungsgericht hier auch eine gewisse Landnahme genommen hat. Durch die Extremismus-Radikalismus-Ideologie ist die angeblich antitotalitäre, in Wirklichkeit aber primär antikommunistische Staatsideologie der Bundesrepublik gewissermaßen auf die Spitze getrieben worden. Sie steht im Widerspruch zum demokratischen Charakter der Bundesrepublik und gefährdet ihren Bestand. Daher viertens und letztens, dieser Strukturfehler der Bundesrepublik muss beseitigt werden. Das heißt also nicht nur, dass die Extremismus- und radikalen Erlässe aufgehoben und hierauf entschädigt werden müssen. Wir müssen radikaler werden und an diesen Strukturfehler heranzugehen. Herangehen und dort etwas anderes machen. Begründung, die Demokratie schützt man nicht, indem man sie abbaut. Und genau das geschieht. Die Demokratie wird immer weiter abgebaut und den Vorwand, sie zu schützen. Die Freiheit verteidigt man sich, man verteidigt man nicht, indem man sie einschränkt. Die Freiheitsrechte müssen stattdessen erweitert werden und die Demokratie muss ausgebaut werden. Wir müssen mehr Demokratie wagen und nun sagen Sie gleich Brand und der radikalen Erlass. Leider, 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 aber trotzdem ist das Wort vom mehr Demokratie wagen immer noch beherzigenswert und Brand hat sich dafür... Mehr, ja, ist ein Wagnis, okay, aber mehr Demokratie machen, meinetwegen. Naja, gut, okay, war eben auch kein Lehrer. Bei unserer Demokratie kommt noch etwas hinzu. Sie ist oder war zumindest eine soziale Demokratie. War zumindest eine soziale Demokratie. Damit unterscheidet sie sich, meinetwegen unterschied sie sich, von anderen so der in den USA. Das wollte ich schon sagen. Daher ist der Abbau der sozialstaatlichen Elemente als das zu bezeichnen, was es ist, als undemokratisch. Also ich würde jetzt nicht mit Antikapitalismus, aber der sozialstaatlichen Elemente abbauen. Das ist undemokratisch oder auch antidemokratisch. Schließlich und vor allem ist zumindest darüber nachzudenken, ob unsere Demokratie wirklich schon die beste und erreichbarste ist. Gibt es nicht noch Besseres und auch Erreichbares? Die Utopie von einer besseren und gerechteren Welt muss nicht Utopie bleiben. Wir sollten zumindest darüber nachdenken und am Prinzip Hoffnung festhalten. Es klingt jetzt ziemlich pathetisch, aber ich ärgere mich am meisten darüber, dass durch diese Schlüffelei, durch Extremismus und radikalen Erlass das Denken verboten worden ist. Das Denken für eine bessere Welt. Und wenn ich deshalb schon radikal bin oder sein soll, dann bin ich gern ein Radikaler und lasse mir diese Radikalität des Denkens von keinem verbieten. Dies möchte ich auch meinen Studenten nicht verbieten und dies sollten sie auch ihren Schülern, ja, sind ja doch immer die Lehrer dabei, nicht verbieten. Ich muss da nur mal dazu sagen, ich bin also schwer geschädigt, beide Eltern waren Lehrer, deswegen müssen Sie sozusagen das mir sagen. Also, dies musste aber auch, das war noch der letzte Satz, dies musste an einem 17. März, der eigentlich unser Staatsfeiertag sein sollte, einmal gesagt werden. Und das habe ich jetzt gesagt und damit, ja, ich bin auch einigermaßen. Vielen Dank.